call a revolutionary, but you can't do a revolution.
Anarchistisches Radio auf Radio Orange. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Und zum Nachhören im Netz unter www.a-radio.net.
Wake up, because nothing comes to a sleeper but a dream.
Hallo, Sonntag 20 Uhr, hier ist das Anarchistische Radio. Wir werden heute den ersten Teil eines Mitschnitts einer Lesung und Buchpräsentation spielen, die vergangenen Freitag, also am 17. Dezember 2010, in der Anarchistischen Bibliothek in Wien stattgefunden hat. Und zwar ging es dabei um die Biografie von Abel Paz. Abel Paz ist ein Spanier gewesen, er ist vor 2-3 Jahren gestorben, der in seiner Jugend auch die Spanische Revolution und den Bürgerkrieg miterlebt hat. Und der hat also eine Biografie geschrieben in 4 Bänden, die herausgekommen ist beim Verlag Edition AV. Der erste Band heißt Feigenkakteen und Skorpione. Darin beschreibt er seine Kindheit und Jugend. Also geboren wurde er 1921 und 1936 mit dem Ausbruch der Revolution am 19. Juli 1936 endet der erste Band. Der zweite Band heißt Anarchist mit Don Quixotes Idealen und Untertitel Innenansichten der Spanischen Revolution beschreibt die Zeit von 1936 bis 1939. Der dritte Band heißt Im Nebel der Niederlage, Vertreibung und Flucht in der Zeit von 1939 bis 1942. Und der vierte Band schließlich Am Fuß der Mauer, Widerstand und Gefängnis von 1942 bis 1945. Vorgestellt und aus den Büchern gelesen hat Andreas Hohmann vom Verlag Edition AV und er war auch der Verleger dieser 4 Bücher und hat in der Zeit, in der sie herausgekommen sind, was sich über etliche Jahre erstreckt hat, auch sehr intensiv mit Abel Paz zusammengearbeitet. Heute gibt es, wie gesagt, den ersten Teil, der die ersten beiden Bände umfasst, also die Zeit von 1921 bis 1939.
Musikalisch werden wir es auch versuchen, quasi chronologisch zu halten. Also wir fangen an mit einem Lied, der aus der Zeit vor der Revolution bzw. Bürgerkrieg stammt. Es ist ein Lied, der aus der Asturien stammt, von dem Bergarbeiter dort, der da Arbeitsleib beschreibt. Und dieses Lied wurde auch verwendet im 1934 in der Großinsurrektion, der quasi als Vorbote oder Vorbotin der Revolution von 1936 gilt. Dann machen wir auch eine Pause während dieses Stück und bleiben dann auch chronologisch, als Abel Paz quasi auf der Barrikade einschläft, werden wir Alas Barrikadas spielen.
Oh, stelle mich erstmal kurz vor. Mein Name ist Andreas Hohmann. Ich bin vom Verlag, ich bin einer der Macher vom Verlag Edition AV. Der Verlag Edition AV existiert seit 24 Jahren jetzt. Der Verlag theoretisch gehört mir. Und wir sind aber eigentlich eine Gruppe, die diesen Verlag betreiben. Wir betreiben diesen Verlag 100% ehrenamtlich. Das heißt, wir leben nicht davon. Und wir haben so ein paar Grundsätze, zum Beispiel, wir verramschen und makulieren nicht. Wir nehmen niemals von anderen Leuten Geld. Also wir würden niemals ein Buch machen, nur weil einer das Geld dafür mitbringt. Und wir verlangen auch kein Geld und wir verlangen auch nicht irgendwelche dubiosen Auflagen aufkaufe oder irgend so ein Blödsinn. Also wir machen immer nur ein Buch, wenn wir wissen, wir haben das Geld, dann machen wir das Buch, weil wir davon überzeugt sind, das zu machen. Und das machen wir seit jetzt 24 Jahren. In Deutschland ist das halt mit dem Recht sehr schwierig. Wir können entweder eine GbR gründen oder eine GmbH oder eine Genossenschaft, so wie der Trotzdem Verlag das gemacht hat. Das ist aber mit einem unwahrscheinlichen bürokratischen Aufwand. Und das wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten damals einfach nur Bücher machen. Also sind wir vom Finanzamt, haben für ein Gewerbe angemeldet und so betreiben wir es auch. Es gibt in unserem Verlag, haben die Autoren ein sehr starkes Mitbestimmungsrecht. Also es gibt das Konsensprinzip als ehrendes Ideal. Da steht auch ausnahmsweise im Autorenvertrag, als letzter Paragraph. Und wir haben ein Autorenparlament. Also alle Autoren sind einmal im Jahr eingeladen zu uns. Das nehmen die dann auch wahr. Das ist dann gleichzeitig Party und großes Saufgelage. Und dieses Autorenparlament wählt 4 Beiräte. Und diese Beiräte, da haben wir mit denen also sozusagen vereinbart, wir geben unsere Macht ab. Also das heißt, obwohl der Verlag mir gehört, also mir und meiner Frau genau genommen, geben wir diese Macht ab und die haben auch die Möglichkeit zu sagen, nein, wir wollen nicht, dass dieses Projekt gemacht wird oder wir wollen, dass dieses Projekt gemacht wird. Wir bekommen natürlich unwahrscheinlich viele Manuskripte angeboten und da müssen wir natürlich selektieren, aussuchen. Wir sind natürlich auch, jetzt zum Beispiel jetzt im Moment, haben wir eine sehr schwierige wirtschaftliche Situation dieses Jahr, weil wir sehr viel Stress hatten und ich habe auch noch meinen Job verloren. Und vorher war es immer machbar. Also ich habe nicht gut Geld verdient, aber ich habe genug verdient und das heißt, der Verlag konnte sich selber tragen. Und ja, und so ist auch dieses Projekt mit Abel Paas entstanden. Abel Paas war ja ursprünglich erst bei Nautilus und der Deal war, dass ein Geldgeber, der diesen dicken Dorothy-Band mitfinanziert hat, auch gesagt hat, mir ist der Dorothy-Band ist mir gar nicht wichtig, sondern mir ist wichtig, dass dieser Abel-Paas-Band erscheint. Und dann hat der Nautilus damals gesagt, ja, das machen wir. Dann ist der Nautilus da Verlag damals in eine schwierige wirtschaftliche Bahn gekommen, während wir gleichzeitig durch ein bisschen Glück Geld hatten, um diese Bände zu machen. Und dann haben wir mit Nautilus gefragt, ob wir es machen dürfen. Und dann haben wir, oh ja, heute ärgert das vielleicht Nautilus. Ist auch, also das Verhältnis zwischen Lutz Schulenburg und mir ist ein bisschen angespannt, während mit Hanna komme ich immer super klar. Also, Lutz Schulenburg ist ja so ein Brummler. Ja, ich kenne Abel Paas, kenne ich schon selber persönlich einige Jahre über persönliche Freunde, während mein Spanisch jetzt nicht so gut ist. Während Abel Paas ja in der Regel, ich weiß nicht, kennt ihr Abel Paas? Habt ihr ihn schon mal live erlebt? Also Abel Paas ja eher so geredet hat. Wenn man meine Tochter fragt, wer Abel Paas ist, dann sagt sie, das ist der alte Mann, der in Dieters Bett liegt und rumpupst. Wir wohnen ja alle in einer Kommune. Und immer wenn Abel war, hat er in Dieters Zimmer geschlafen und hat die Tür auch nie zugemacht. Dann hat er im Bett gelegt. Und wenn man meine Frau fragt, wer Abel Paas ist, dann sagt, das ist dieser widerliche Drecksack, der überall, wo er steht und geht, raucht. Und bei uns muss man sagen, wegen den Kindern ist bei uns Rauchverbot. Im Verlag darf man rauchen, draußen darf man rauchen, aber das ganze Haus ist Rauchverbot. Und Abel Paas ist ja schon einer, der, also tatsächlich, ich habe das immer für einen Fake gehalten, aber es war so, der hat ja wirklich einen Wecker gestellt, ist dann nachts um 2 aufgestanden, hat 2 Gouloirs geraucht, eine halbe Flasche Wein getrunken und hat sich wieder hingelegt. Dann, wir sind mit der Abel Paas ziemlich schnell handelseinig geworden. Er hat auf alle Rechte verzichtet und was ein Kuriosum ist, er hat uns sozusagen seine Rechte übertragen und zwar nicht nur die Rechte für den deutschen Markt, sondern er hat uns die Weltrechte gegeben. Also das heißt, wir besitzen jetzt alle Rechte an Abel Paas und versuchen tatsächlich auch andere Verlage zu finden, jetzt wieder in Spanien, weil in Spanisch sind seine Bücher alle nur im Eigenverlag erschienen. Nicht, also bis auf Band 2, das wurde von Selmo Aronso, also von dem Institut Selmo Aronso mitfinanziert. Das ist der Spanische Bürgerkrieg. Bis auf Band 2 hat Abel Paz alle Bücher selber finanziert und auch dann vertickert. Das heißt, auch in Spanisch sind diese Bücher einfach auch nicht mehr erhältlich inzwischen. Und jetzt versuchen wir halt, also das ist ein Kuriosum, ein deutscher Verlag versucht in Spanien einen Verlag zu finden und dass das irgendwie wieder publiziert wird. Was eigentlich nicht, ist es fast nicht möglich. Das Ganze war jetzt vor 10 Jahren. Als wir dieses Projekt angefangen haben, hatten wir einen Übersetzer. Das war, also, erstmal, das ist ja Band 1. Als wir dieses ersten Band angefangen haben, hatten wir einen Übersetzer. Dann dieser Übersetzer, da hatten wir dann ziemlich viel Pech. Der hat nämlich dann, erst war er krank, dann hat er eine Psychokrise bekommen und ja, dann hat er die Übersetzung nicht gebacken bekommen. Also dann haben wir endlich einen Übersetzer gefunden, der es gemacht hat. Und bis der erste Band erschienen ist, hat das überhaupt 5 Jahre gedauert. Abel Paz war auch ziemlich unglücklich darüber, aber es hat dann funktioniert. Und die anderen Bände sind dann alle in einen weiteren Rhythmus gekommen. Also das ist der Band 1. Abel Paz sagt, ich sage dann auch selber gleich immer noch mal was zu den Bänden, das ist eigentlich der wichtigste Band. Der Band 2 ist dann die Periode des Spanischen Bürgerkriegs. Dann letztes Jahr haben wir die Phase danach gemacht, also Flucht, Vertreibung, das Leben in Frankreich, in den Konzentrationslagern, bis die deutsche Wehrmacht einmarschiert ist. Und dieses Jahr haben wir es dann geschafft, den fettesten Wälzer herauszubringen, den Band 4, das dann eigentlich die Zeit im Untergrund und die Zeit im Gefängnis, also er ist ja verhaftet worden, war dann 11 Jahre im Gefängnis und das beschreibt dann den letzten Band. Es gibt auch einen Band 5, der ist aber nie erschienen, auch nicht auf Spanisch, da sitzt seine Frau, hat da die Rechte drauf und sie möchte nicht, dass das veröffentlicht wird. Das ist so die Zeit in Frankreich. Das erste gemeinsame Projekt, was wir mit Abel gemacht haben, das ist entstanden aus einer Lesetour. Und zwar, er hatte dann nicht Dorothy vorgelesen, sondern seine vorletzte Tour in Deutschland hat er gemacht, um überhaupt nur über die Spanische Revolution zu erzählen. Das ist mehr so eine Frage-Antwort. Und er hat vor ganz vielen Orten hat er Interviews gegeben und daraus ist dieser Band entstanden. Und das war sozusagen der Startschuss. Und seitdem haben wir ihn auch immer regelmäßig begleitet und mitgemacht. Um ein bisschen was über Abel Paz zu erzählen. Also Abel Paz, es gibt sehr viele schöne Zitate von ihm, aber ich finde, das Schönste hat er bei uns am Küchentisch gesagt. Am 19. Juli 1936 begann die Hoffnung der Arbeiterklasse auf eine bessere Zukunft. 1939 wurde das einzigartige Experiment beerdigt. Die Totengräber waren der Stalinismus und der Faschismus. Die Demokraten haben die Schaufeln geliefert. Aber die Hoffnung konnten sie nicht begraben. Im Sommer 2010, jährlich also zum 75. Mal der Beginn des Spanischen Bürgerkriegs, also es wird wieder ein Hype kommen, auch wir planen natürlich dann so eine Tour, eine Reise und das ist jetzt sozusagen der Beginn, der Auftakt, um diese Bücher für Abel ein bisschen populär zu machen. Also sie verkaufen sich natürlich auch sehr schlecht. Und dabei möchten wir auf zwei Bücher dann ganz viel Wert legen, nämlich auf die Bücher, wo auch Abel selber gesagt hat, das sind eigentlich die wichtigen Bücher. Das erste ist der erste Band, weil Abel Paz sagt nämlich, hat immer gesagt, der Spanische Bürgerkrieg hat eben nicht am 17. Juli 1936 begonnen, sondern 80 Jahre vorher, indem die Leute einfach aufgehört haben, den Staat zu akzeptieren. Und eigene Strukturen zu schaffen. Also die CNT hat eigene Schulen gegründet, hat ein eigenes Sozialsystem. Wir haben einfach alles selber gemanagt. Und das mussten die Leute natürlich auch erstmal alles lernen. Und das beschreibt Abel Paz in diesem ersten Band. Kurz zu Abel Paz. Abel Paz wurde 1921 in Almería geboren, 1934 trat er in die anarcho-syndikalistische Gewerkschaft CNT ein und anschließend in die Jugendorganisation der FAI. Als er 15 Jahre alt war, begann der Spanische Bürgerkrieg, wo Abel Paz die Revolution aus der Innenansicht. Er war also nicht an der Front, also nur sehr wenige, zwei Monate an der Front, auch die Innenansicht erlebt. Er flieht im Januar 1939 über die Grenze, wird in Frankreich dann verhaftet, kommt durch mehrere französische Konzentrationslager, lebt dann eine Zeit lang in Bordeaux im Untergrund bis 1942, also auch im freien Frankreich, versteckt vor der Wehrmacht immer wieder, wird auch kurz zur Organisation Todt eingezogen. Und es gab dann einen Streit innerhalb der CNT, was machen wir? Schließen wir uns der Resistance an und kämpfen gegen die Wehrmacht? Oder gehen wir nach Spanien zurück und kämpfen dort im Untergrund? Abel Paz hat sich dafür entschieden, in den Untergrund zu gehen, ist dann 1942, im Dezember 1942 zurück nach Spanien, in den Untergrund, in erster Linie im Auftrag der illegalen CNT, um dort die CNT-Arbeit wieder aufzunehmen, und wird ziemlich kurz danach verhaftet unter dubiosen Bedingungen, verurteilt, freigelassen, nach 5 Jahren freigelassen, kurze Zeit wieder verhaftet, und 1953 ist er aus dem Gefängnis entlassen worden und er ist dann nach Spanien, nach Frankreich zurück und hat dann in Frankreich gelebt. Bis 1977 hat er dort in einer Druckerei gearbeitet. Er hat sich dann zum Archivar, also einmal in Toulouse zum Archivar der CNT entwickelt, und gleichzeitig hat er sich selber fortgebildet und hat sich dann eigentlich zum Biografen der spanischen Revolution entwickelt. Also ich würde nicht sagen, es sind auch nicht seine Biografien nur. Das ist das Spannende an diesen Büchern. Er hat dann den fetten Wälzer Dorothy geschrieben, an dem Buch hat er 10 Jahre geschrieben. Das Buch wurde beinahe verhindert, weil ihr kennt das Buch bestimmt von Hans Magnus Enzensberger, Der kurze Sommer der Anarchie. Ein französischer Verlag hatte dieses Buch schon zugesagt und nur unter der Bedingung, wenn auch ein deutscher Verlag und ein britischer Verlag das machen. Hans Magnus Enzensberger war bei Abel Paz, um Material über sein Buch zu sammeln. Und Abel Paz hat ihm sein Archiv geöffnet, aber nur unter der Bedingung, dass er gewisse Sachen einfach nicht verwendet, weil das ja dann mit diesem Buch kollidieren würde. Und darauf hat sich Hans Magnus Enzensberger auch eingelassen, und dann ist Hans Magnus Enzensberger Kurze Sommer der Anarchie erschienen mit dem Titel Das Leben und Tod des Benaventura Dorothy, und damit war das Buch gestorben. Es hat dann nochmal 5 Jahre gedauert, bis dann das Buch überhaupt erstmal auf Französisch und dann nochmal ein paar Jahre, bis es dann überhaupt auf Deutsch erschienen ist. Also als er in München war, waren wir dann auch, Abel Paz natürlich ziemlich angeheitert, kam er auf die Idee und sagte, jo, wir wollen jetzt also unbedingt zu Hans Magnus Enzensberger und ihn aufs Maul hauen. Er ließ sich davon auch nicht abbringen. Wir sind dann auch zu seiner Wohnung gefahren, aber Hans Magnus Enzensberger, also wir hatten auch jemanden, der die Adresse hatte. Der hat ihn dann auch ein bisschen aufgestachelt, aber ja gut, dann fahren wir da jetzt hin. Er war aber nicht zu Hause. Ja, kommen wir zu dem ersten Band, Feigenkakteen und Skorpione. Das beschreibt die Zeit von seiner Geburt bis zum 19. Juli 1936, also den Beginn des Spanischen Bürgerkriegs. Was hat ein Kind zu erzählen? Ein Kind hat nichts zu erzählen. Und genauso ist das Buch auch aufgebaut. Er beschreibt immer sehr kurz, was er in dieser Zeit erlebt hat. Also seine Familie kommt aus einem CNT-Haushalt, seine Mutter vor allem. Ist eine weit verzweigte Familie. Seine Mutter steht der anarchistischen Idee sehr nahe, und er sagt eigentlich auch, dass seine Mutter diejenige war, die ihn zum Anarchismus gebracht hat, obwohl seine Mutter nie gesagt hat, dass sie Anarchistin ist, weil sie das Wort gar nicht kannte, aber sie haben die Praxis gelebt. Er beschreibt dann das Ganze sozusagen immer wie, was er erlebt hat in diesem Milieu und gleichzeitig, was in Spanien an sich passiert ist. Und diese beiden Geschichten verknüpft er. Und dadurch lernt man eigentlich auf der einen Seite die persönliche Geschichte und auf der anderen Seite der Grund, warum der spanische Bürgerkrieg oder überhaupt der Anarchismus in Spanien möglich war. Noch ganz kurz zu dem Namen Abel Paz. Abel Paz ist natürlich nicht sein korrekter Name. Abel Paz heißt eigentlich Diego Camacho. Er hat aber unter dem Namen Abel Paz 200 Bücher geschrieben, also auf Spanisch. Abel, weil Kain wurde von Abel erschlagen und für Abel war sozusagen, also für Diego war Abel die CNT und Kain, weil es war ja ein Bruderkrieg, Kain das Franco-Regime und Paz heißt auf Spanisch Frieden, also ein doppelter Frieden sozusagen. Und genauso da für ihn hatte es, war der Anarchismus also keine Gewaltaktion, sondern für ihn bedeutete der Anarchismus Frieden und ein Leben, ein glückliches Leben für alle Menschen. Und wie Abel einmal gesagt hat, die Revolution ist eine Sache, die wir jeden Tag und zu jeder Zeit leben müssen. Und dann dazu hätte Abel Paz jetzt 2 Zigaretten noch geraucht. Fangen wir kurz mit der ersten Buchvorstellung an. Da möchte ich gerne 2 Kapitel draus lesen. Geboren wurde ich am 12. August 1921 gegen 5 Uhr morgens dank der Mühen meiner Mutter, mich auf diese Welt zu bringen. Und der gelegentlichen Hilfe einer Nachbarin, die mehr von Geburten verstand als meine Mutter. Ich war das erste Kind meiner Mutter. Die Umstände meiner Geburt waren typisch für die Zustände auf dem Land zu dieser Zeit. Ich wurde also auf genau die gleiche Weise geboren wie die Kinder der Nachbarn, nämlich, wie man so sagte, auf gut Glück. Mein Geburtsort ist Almería, die Hauptstadt jener spanischen Provinz, die von Mittelmeerklima und der Zentralmacht in Madrid am schlechtesten behandelt wurde. Meine Eltern waren Bauern, Tagelöhner, Geschöpfe der Erde ohne Landbesitz. Angehörige der Massen, der Könige und Aristokratiten, Militär und Klerus enteignet hatte. Wie gesagt, es war August, der Monat, in dem die sengende Hitze selbst die Echsen und Skorpione in den Schatten treibt, was indes den Schnittern verweigert wurde, die mit der Sichel in der Hand den Weizen auf den trockenen Boden schneiden mussten. Mein Vater arbeitete mit ihnen auf dem Feld, als ich geboren wurde, und sicherlich verfluchte er sein Unglück. Aber an diesem August 1921 gab es noch mehr Verfluchendwertes. Einige Tage vor meiner Geburt war im Riffgebirge 8000 Söhne des Volkes vom spanischen Militarismus geopfert worden, und zwar im Zuge des Raubkrieges im Riff, den König Alfonso XIII. Im Interesse des britischen Empires angezettelt hatte. Der Opfertod so vieler junger Spanier war der Tropfen, der das Fass der seit 1909 andauernden Arbeiterproteste gegen die Marokkokriege zum Überlaufen brachte. Die iberische Arbeiterklasse gab sich getreu ihrer antimilitaristischen, sozialistischen und libertären Überzeugung schon nicht mehr mit Protesten zufrieden, sondern zog den König zur Verantwortung und verlangte energisch das Ende dieses Kolonialabenteuers. Der Königsthron geriet angesichts des Druckes von Seiten der Arbeiter derart ins Wanken, dass alle reaktionären Kräfte zu seiner Rettung aufgeboten werden mussten, was dann am 13. September 1923 zur Ernennung von General Miguel Primo de Rivera zum Diktator führte. Es war bezeichnend für das Klima im Land, dass 4 Tage nach meiner Geburt, als mein Vater von der Ernte heimkam und meine Eintragung ins Personalregister vorgenommen werden sollte, meine Mutter mein Vater bat, mich als Mädchen und nicht als Jungen registrieren zu lassen. Als meine Mutter mir später davon erzählte, gab sie mir die folgende Begründung: Ich wusste, dass Frauen keinen Wehrdienst leisten. Wärst du als Frau eingetragen gewesen, hättest du nie zu den Waffen gerufen werden können. Meine Mutter lebte eine Zeit lang mit dem Betrug und ging dabei so weit, mein Geschlecht vor ihren Freundinnen zu verändern und mich Rosa zu nennen, so heißt sie selbst. Aber eines Tages folgte die Ernüchterung, als mein Vater ihr gestand, dass er nicht den Mut gehabt hatte, ihren Wunsch Folge zu leisten und mich als Jungen eingetragen hatte. Aber tatsächlich wollten es die Umstände, dass ich der Wunsch auf eine andere Weise erfüllte und ich nie Soldat wurde, und wenn ich später ein Gewehr in die Hand nahm, dann um die Sache der Arbeiter zu verteidigen, die auch die Sache meiner Mutter war. Meine Erziehung wurde also, wie gesagt, durch meine Mutter geprägt. Von ihr lernte ich, mich im Leben und dem Leben gegenüber zu verhalten. Sie war das, was man eine Analphabetin nennt, ungebildet, aber mit einer derart lebhaften und natürlichen Intelligenz ausgestattet, dass ich mich oft, schon als Erwachsener, ihren Einschätzungen zu einer Unzahl von Fragen, Dingen und Personen überraschte. Die leben also in Almería, in einem Land, sind Tagelöhner, und die Mutter erkennt, nein, man muss dazu sagen, die Mutter war auch abergläubisch Und es kommt eine Zigeunerin, die dem jungen Abel in der Hand liest und erzählt also der Mutter, dein Sohn ist nicht als Arbeiter geboren, dein Sohn wird mal am Schreibtisch sitzen. Jetzt denkt natürlich die Mutter, okay, hier gibt es keine Schule, keine Bildung, kein gar nichts. Ich muss meinen Filius natürlich irgendwo anders hinschicken. Die Familie ist geteilt und die andere Hälfte der Familie lebt in Barcelona. Das waren dann alles CNT-Aktivisten und Abel wird dann als junges Kind in ein Schiff gesteckt und nach Barcelona zur Verwandtschaft geschickt, damit er dort eine Schule besucht und dort schreiben lernen sollte. Sein Glück, dass dann seine Geschwister übrigens nicht hatten, weil da hat die Zigeunerin nichts aus der Hand gelesen. Abel Paz wächst dann bei seinem Onkel Diego auf und bei seiner Großmutter. Über die Großmutter gibt es dann auch eine ganz schöne Geschichte zu erzählen, die ist auch leider nicht veröffentlicht, die steht da auch nicht drin. Als Abel Paz eine Rede gehalten hat, erzählte er von Leben bei seiner Großmutter und Abel Paz sagte, dass seine Großmutter also absolut gegen den spanischen Bürgerkrieg war. Also sie fand das alles nicht gut mit der Schießerei und als dann die Juni-Ereignisse waren und die Revolution losging, war Abel Paz natürlich dabei und da sind natürlich, ihr wisst alle, also die Kirchen sind in Flammen aufgegangen. Und Abel Paz besucht seine Großmutter und wollte gucken, was los ist. Und die Großmutter sitzt auf dem Balkon und sagt, also diese Revolution ist ja gar nicht so doll. Aber dass diese Kirche da drüben endlich weg ist und ich Sonne auf meinem Balkon habe, das ist doch super. Und ja, so spielt sich das Verhältnis in dieser ganzen Familie ab. Also die ganze Familie ist in der CNT organisiert. Abel beschreibt dann auch, wie diese CNT-Strukturen waren. Er kommt dann auch in eine Schule, in eine illegale Schule, die von der CNT geführt wird. Er beschreibt natürlich auch diese ganzen Streiks, den ganzen Aufstand. Er beschreibt den Aragonien-Aufstand, wie er ihn dann sozusagen in Barcelona erlebt hat. Er beschreibt, wie die Arbeiter Hilfe organisiert haben, um die Kinder aus diesen Streiksgebieten nach Barcelona zu holen. Also diese ganze gegenseitige Hilfe, was ein selbstverständliches. Er beschreibt auch es gab ja vorher schon verschiedene Putsche, unter anderem gab es einen katalonischen Putsch, also die katalonischen Nationalisten haben gegen die Zentralregierung geputscht. Und dann beschreibt er, wie das ist ein ganz wichtiges Ereignis für die spanische Revolution. Dann beschreibt er, wie das spanische Militär angerückt ist und die ganzen Nationalisten haben ihre Waffen weggeschmissen. Und diese kurze Periode, bevor das Militär in die Stadt eingerückt ist und die Nationalisten und die Waffen aufgesammelt haben, die die Nationalisten weggeworfen haben, diese kurze Zeit haben ganz viele CNT-Mitglieder benutzt, diese Waffen einzusammeln und zu bunkern. Und er beschreibt dann auch später, als diese Revolution ausbricht, in Band 2, wie, ja, also er benimmt dann immer so Bezug auf diese Leute. Ja, und das war, den habe ich da gesehen, wie er das Gewehr eingesammelt hat und den da. Das möchte ich nicht vorlesen, weil das könnt ihr alle selber lesen. Ich möchte lieber nochmal einen Teil nehmen über diese praktische Hilfe, also wie das funktioniert hat. Und zwar geht es um einen Mietstreik von 1932, den ganz Barcelona erfasst hat. Also gerade also diese ganzen Arbeiterviertel. Mit Beginn des Jahres 1932 waren alle Illusionen, die die Gründung der Republik bei den Menschen hervorgerufen hatte, verflogen. Es gab immer mehr Arbeitslosigkeit, Streiks und Demonstrationen wurden immer häufiger und es explodierten Bomben an den elektrischen Transformatoren wegen des Streiks bei der Telefongesellschaft, der im Juni 1931 ausgerufen worden war, weil die ITT die CNT nicht als Betriebsgewerkschaft anerkennen wollte. Die Streikenden verteidigten sich mit Dynamit. Was das bedeutet, konnte ich mit eigenen Augen wahrnehmen, als während der Abenddämmerung eines Wintertages 1932 der Transformator an der Kreuzung San Juan de Malta in die Luft flog. Wir Kinder hörten die Explosion sehr gut und konnten die Schäden sehen. Anfang 1932 griff der Mietstreik auch auf unser Miethaus über. Es gab Drohungen, wie zu erwarten war. Die Elektrizitätsgesellschaft stellte uns den Strom ab, aber kurze Zeit danach kamen andere Arbeiter der Gewerkschaft und stellten ihn wieder an. Das war die Taktik der E-Werker. Die einen befolgten die Anweisung der Firma und kappten den Strom, aber wenig später kamen die von der Gewerkschaft und schlossen ihn wieder an. In unserem Haus wurden die üblichen Verteidigungsmaßnahmen ergriffen. Das Eingangstor war immer verschlossen und wir Kinder hielten auf der Straße Wache und die Leute drinnen zu warnen. Falls wir Befreiungsversuche der Guardia falls wir die Bereitschaftswagen der Guardia Asalto sichteten, die für die Zwangsräumung zuständig war. Wir waren gut vorbereitet. Im Allgemeinen gingen die Arbeitslosen morgens zu den Gewerkschaften oder auf Arbeitssuche. Die Taktik war, dass nur die Frauen und die Kinder sich der Guardia entgegenstellen sollten, weil man dachte, dass, wenn keiner der Männer da wäre, es nicht zu Verhaftungen käme. Dieser Streik dauerte mehrere Monate, während derer keine Miete, kein Strom und keine Gebühren für das Wasser bezahlt wurden, aber die Polizei griff unser Haus nicht an, wahrscheinlich weil es etwas abgelegen war. Anderswo erschien die Polizei sehr wohl, um Gebäude zu räumen, und es kam zu regelrechten Schlachten zwischen Frauen, Kindern und Polizisten. Im Allgemeinen gingen diese Schlachten zugunsten der zu Räumenden aus, weil die Polizisten angesichts der extremen Schwierigkeiten, denen sie sich gegenüber sahen, das Feld räumten. Der Erfolg sprach sich herum und motivierte die Menschen, sich noch radikaler zu verteidigen. Eines Nachts gegen 2 Uhr weckten mich schreckliche Schreie und ein Schatten sprang über mein Bett. Auf der Suche nach einem Fenster, durch das er fliehen könne. Es handelte sich um einen Genossen, der auf der Flucht vor der Guardia de Asalto war, die, wie die Öhren, das Eingangstor zu unserem Komplex aufgebrochen hatten und eingedrungen waren. Es war eine Razzia, die im Nachhinein damit gerechtfertigt wurde, dass man Kriminelle gesucht habe, die sich bei uns versteckt hielten. Das war eine Lüge. Sie holten mich aus dem Bett und brachten mich ins Esszimmer, wo meine Onkels und Tanten waren, sowie meine Großmutter, die vor Kälte und Angst zitterte. Bei ihrer Durchsuchung stellten sie alles auf den Kopf. Ich habe keine Ahnung, was sie suchten. Waffen? Mein Onkel war Anarchist, aber ein Gewaltfreier. Ich habe ihn nie mit einer Pistole in der Hand gesehen, was umso bemerkenswerter ist, als ich den 19. Juli an seiner Seite verbrachte, als jeder eine Schusswaffe in der Hand hielt, sogar ich mit meinen 15 Jahren. Aber mein Onkel Diego nicht. Die Polizei war genervt, weil sie keine Beweismaterial gefunden hatte, nahm sich die Bücher, Zeitungen und Zeitschriften vor, von denen sie einige zerrissen. Mein Onkel protestierte und drohte damit, dass all das in der Soli veröffentlicht werden würde. Er machte seine Drohung auch wahr, indem er einige Tage später eine Notiz an die Zeitung schickte, nachdem er aus dem Polizeipräsidium entlassen worden war, wohin sie ihn mit anderen Genossen aus unserer Gemeinschaft gebracht hatten. Es war eine unheilvolle Nacht. Als meine Großmutter sah, dass sie ihren Sohn abführten, fing sie an zu weinen und umarmte mich. Die gleiche Szene muss sich in anderen Wohnungen abgespielt haben. Ich erinnere mich, dass ich sehr traurig war, aber innerlich zitterte ich und lernte, die Obrigkeit von ganzem Herzen zu hassen. Er beschreibt dann zum Beispiel auch, wie er von der CNT in Urlaub geschickt wurde, Freizeitaktivitäten, wie schon beschrieben, er beschreibt diese Schule, die selbst organisierte, die ganzen anderen Solidaritätsaktionen, die für andere streikende Arbeiter organisiert werden. Und er beschreibt auch die Vorbereitung auf den Spanischen Bürgerkrieg. Es ist also sozusagen immer eine Mehr, dass das alles der 19. Juli 1936 sehr überraschend kam. Das stimmt nämlich gar nicht. Also die Arbeiter wussten sehr wohl, dass das Militär vorhatte zu putschen. Und die waren also auch sehr gut vorbereitet. Und es war alles super organisiert und es war alles geplant. Das fängt zum Beispiel damit an, dass man vor dem 19. Juli haben die Arbeiter angefangen, Barrikaden zu errichten. Es gab Fabrikkomitees, die dann Alarm auslösen sollten. Und genau diesen Moment möchte ich nochmal kurz vorlesen. Und damit endet dann der erste Teil. Gegen 3 Uhr morgens trafen einige Genossen ein und sagten uns, dass es nun tatsächlich losginge. In der Cala Fernando seien die Waffengeschäfte gestürmt worden und es wurden bereits Auto mit der Aufschrift CNT FAE durch die Straßen fahren. Viele der Anwesenden schauten sich verwundert an und fragten sich, was zum Teufel es für einen Sinn hatte, wenn wir hier warteten. Und irgendjemand schlug vor, wir sollten zu Plaza del Clot gehen, einem großen Kaffee- und Sammelpunkt. Als wir zu Plaza del Clot kamen, trauten wir unseren Augen nicht. Es wurde eine Barrikade aus Pflastersteinen errichtet. Es musste schon nach 4 Uhr morgens sein. Viele von denen, die sich beim Barrikadenbau betätigten, waren Leute von Ateno. Sie sagten mir, ich solle ins Café gehen und mich ausruhen. Das Café quoll über vor Menschen. Es hieß, das Verteidigungskomitee, das vom Lokal der Textilarbeitergewerkschaft aus agiere, habe vereinbart, dass beim Ausrücken der Armee als Signal die Fabriksirenen ertönen und anschließend die Waffen verteilt würden. In dieser Nacht war es heißer als sonst, was wahrscheinlich der emotionale Zustand der Menschen bewirkte. Plötzlich begannen die Sirenen zu heulen, erst zaghaft und dann ohrenbetäubend. Es war nicht eine Sirene, es waren Hunderte, wenn nicht Tausende, die sich an diesem Konzert beteiligten. Aber man bekam eine Gänsehaut. Die Menschen, die sich schlafen gelegt hatten, sprangen auf, eilten nackt oder halbnackt auf die Balkone ihrer Häuser. Die große Mehrheit von ihnen zog sich schnell etwas über und strömte auf die Straßen. Die Barrikade war zu einer großen schwarzen Menschenmasse angewachsen. Auf dieser Barrikade sah ich zum ersten Mal einen bewaffneten Mann. Danach sah ich einen weiteren bewaffneten Genossen, der von der Textilgewerkschaft kam, und ich erkannte ihn von Besuchen in meiner Schule. Die Sirene heulte weiter, aber seltsamerweise hörte man keinen Donner. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte die fixe Idee, alles müsste mit Kanonenschüssen anfangen. Ich stand da, wie unzählige andere, und wartete auf etwas, von dem ich nicht wusste, was es war. Die Zeit verstrich, die Sirenen verstummten. Und damit endet dann der erste Teil. Sozusagen auf einer Barrikade einschläft, und das zweite Buch geht dann sozusagen los, als er auf dieser Barrikade aufwacht und Barcelona ist in einem Taumel. Er war natürlich zu jung, also er war 15 Jahre, und er war natürlich zu jung, um bei irgendeiner Erstürmung einer Kaserne dabei zu sein. Er beschreibt das Ganze nur, wie er es von seinem Stadtteil aus erlebt. Dann beschreibt er die ganzen revolutionären Massen, und hier muss mir jetzt Abel Paas auch mal seine Eitelkeit. Als Abel Paas so seine letzten Touren gemacht hat, hat er immer sozusagen getan, als ob er ein Companiero von Durruti wäre und die ganze Zeit neben Durruti am Bürgerkrieg teilgenommen hat und mit der Waffe in der Hand sozusagen da allein die Faschisten besiegt hat. Das war natürlich überhaupt nicht so. Er kannte Durruti, das steht auch alles im ersten Band. Er war nämlich der Nachbar. Also auch nicht nur von Durruti, sondern die haben alle in diesem Stadtteil gewohnt und daher kannte man sich. Er meldet sich natürlich mit seinen Freunden direkt einen Tag nach dem Beginn der Spanischen Revolution freiwillig bei einer Kaserne, und die Leute lachen ihn aus und sagen, du hast einen Knall, du bist 15 Jahre alt, du lernst jetzt erstmal einen Job, bevor du überhaupt hier anfängst, mit einer Waffe rumzufuchteln. Abel Paas hat sich natürlich nicht von seiner Waffe getrennt, aber er musste einen Job lernen, weil sie einen an der Front schlicht und einfach nicht haben wollte, weil er zu jung war. Das Interessante an dem zweiten Buch, das ist also die Periode des Spanischen Bürgerkriegs, 36 bis Januar 39, ist gegenüber anderen Büchern, das ist nämlich kein Frontbericht, so wie George Orwell das beschrieben hat oder in anderen Büchern, und Erinnerungen von vielen internationalen Pragisten, also da bin ich, da sind die bösen Faschisten und wir kämpfen und wir schießen hin und her. Das Buch zeichnet sich durch zwei wesentliche Teile aus, nämlich einmal, und deswegen lässt es sich auch sehr schwer vorlesen, weil die Sätze sind und die Personen sind alle sehr miteinander verknüpft, und deswegen ist es schlecht, immer so eine Passage vorzulesen, weil man müsste dann immer auch das andere vorlesen, weil sonst hat man keinen Bezug dazu. Das zeichnet durch zwei Sachen aus, nämlich Nummer eins, er beschreibt die Funktionsweise des Anarchismus. Also wie hat das denn überhaupt funktioniert? Er beschreibt, wie die Leute die Fabriken selber verwaltet haben, wie sie die Strukturen übernommen haben. Er bereist auch in Auftrag, er tritt ja in die Jugend-FAI ein. Von denen wird er dann aufs Land geschickt, um die Kollektivierung zu lernen und auch für seine Zeitung zu beschreiben. Und er bereist dann drei größere, also von der Größe auch unterschiedliche Kollektive. Einmal Kollektive, die von einem kleinen Dorf und ein Kollektiv, das von zwei großen Dörfern gebildet wird, wie das alles funktioniert hat, wie die arbeiten. Das beschreibt er sehr intensiv und mit welcher Harmonie und welche Probleme es auch gegeben hat, aber wie es funktioniert hat. Und das Zweite, was er beschreibt, und das ist etwas, was so eingefleischte Anarchisten wie ich nicht unbedingt gerne hören, ist auch die Schuld, den die Anarchisten haben an dem Verlust des Spanischen Bürgerkriegs. Also die CNT hat sich an der Regierung beteiligt und hat immer mehr Kompromisse mit der Regierung eingenommen. Und deswegen sprechen wir ja auch immer nur vom kurzen Sommer der Anarchie, weil schon im Oktober 1936 hatte die CNT faktisch keine Macht mehr, sondern die Regierung, die Stalinisten haben die Macht wieder an sich gerissen. Und das beschreibt er. Er beschreibt auch die Zensur, also auch die CNT hat sich an der Zensur, es gab ja 1937 dann die Mai-Ereignisse, das heißt, die Stalinisten haben versucht, die POM zu liquidieren, dann gab es einen Bürgerkrieg zwischen der Republik, also hauptsächlich zwischen Stalinisten und der CNT, wo sie dann das Telefonhaus, das Telefonzentrum wieder zurückerobert haben. Es wurden auch Anarchisten von der GPU, also von der stalinistischen Geheimpolizei, verhaftet, liquidiert. Also einer der bekanntesten Opfer ist Berry, der verstümmelt wurde und der die Leiche auf der Straße geschmissen wurde. Er beschreibt die Eingliederung der CNT in die militärischen Strukturen, die Übernahme von Fabriken wieder durch die Regierung oder durch die Kapitalisten und die ganzen Zugeständnisse. Er gründet eine Gruppe, deswegen heißt das ganze Buch auch Anarchist mit Don Quixotes Idealen. Er gründet innerhalb der CNT und der FAI eine Oppositionsgruppe mit anderen jungen Leuten und die heißt dann auf Deutsch übersetzt Anarchisten mit den Idealen von Don Quixote und geben dazu auch eine Zeitung heraus. Weil sie kriegen zum Beispiel die Mai-Ereignisse mit und es gab ein Demonstrationsverbot. Jetzt muss man überlegen, die Anarchisten kämpfen immer für den 1. Mai und dann kommt die eigene Gewerkschaft und sagt dann, also im Mai 37, aber heute wird nicht demonstriert, ihr geht alle arbeiten. Das beschreibt er. Er beschreibt aber auch gleichzeitig, wie sie dann am anderen Tag, nachdem dieser ganze Putsch wieder niedergeschlagen war und die Stalinisten gewonnen haben, wie die CNT schweigt, also die ganzen CNT-Organe schweigen. Sie schreiben nichts darüber. Und wie seine eigene Zeitung zensiert wird, das beschreibt er. Und das ist also auch ein ziemlich hartes, also auch für Anarchisten, wo man sagt, scheiße, also okay, das möchte ich jetzt nicht gerade hören. Also dass wir wieder schuld sind, dass wir da jetzt auch nicht gewonnen haben. Also. Aber er geht da ziemlich offen und ehrlich mit um. Und er beschreibt auch eigentlich die Hilflosigkeit der Anarchisten oder auch gerade die Hilflosigkeit der CNT gegenüber damit die Realität anzuerkennen, dass sie irgendwann mal die Macht verloren haben. Zum Beispiel gab es noch einen vierwöchigen CNT-Kongress, also als schon alles kaputt war, als alles schon in Auflösung war, traf sich die CNT, das ist hier das berühmte Kapitel 37, da treffen sich dann die Anarchisten nochmal und machen einen vierwöchigen Kongress und versuchen Antworten darauf zu finden, wie man denn die Revolution jetzt wieder fortführt. Also völlig abstrus der Realität. Ja, und das Buch endet dann damit, dass er als einer der Letzten dann Barcelona mit einem geklauten LKW, also diese Jugendgruppe organisiert ein LKW, wo auch immer her, er bleibt da sehr diffus, also wahrscheinlich geklaut vom Militär und sie laden dann alles noch ein von ihrem Ateno und sie fahren also als einer der Letzten über die Richtung französische Grenze. Ja, ich möchte nur ein kleines Kapitel, nämlich ein Anfangskapitel hier aus diesem Buch vorlesen. Als er am anderen Tag nach der Revolution durch Barcelona läuft, eine so eine Impression. Barcelona hatte sich in ein Labyrinth von Barrikaden verwandelt. Viele waren vom Strategischen her gesehen nutzlos, doch die Logik ihrer Existenz lag darin, dass sie aus einem kollektiven Impuls heraus errichtet worden waren, der in jedem aufgestapelten Pflasterstein den Entschluss zum sozialen und politischen Wandel hinterlassen hatte. Es herrschte eine drückende Hitze, und obwohl der Hochsommer normalerweise die Jahreszeit ist, in der das Blau des Himmels am intensivsten strahlte, war an diesem Tag kaum etwas davon zu bemerken, da eine Schicht grauen Rauches von den brennenden Kirchen und Klöstern den Himmel bedeckte. Die Atemluft, die durch die Kehle und Lungen strömte, war zum Schneiden, was von dem Pulverdampf, der im Kampf gegen die Aufständischen verschossene Munition herrührte, der sich in der Atmosphäre niederschlug. In der Nähe unseres Viertels war die Bar Fano mit ihren großen Billardsälen, die im Nu in eine Volksküche umgewandelt worden war und jeden versorgte, der essen oder trinken wollte. Die Nahrungsmittel waren auf verschiedene Weise dorthin gekommen. Die Arbeiter der Brauerei Damm hatten hunderte von Flaschen gebracht. Die Angestellten der Mädels-Lebensmittellager waren mit haufenweisen Schinken und Wurstwagen gekommen. Und die Bäckereien, die ganze Nacht gearbeitet hatten, belieferten die Orte, wo Volksküchen eingerichtet worden war, mit warmem Brot. Tatsächlich konnte an jedem 20. Juli die Enteignung der Produktionsmittel der großen Geschäfte und Lager als vollendete Tatsache gelten. Dass es zu dieser Situation gekommen war, hatte einen eindeutigen Grund. Es war die unmittelbare Folge, die direkte Antwort auf den Militärputsch. Die Generalität, die autonome Regierung, die darauf hingearbeitet hatte, dass sich das Volk bei einer Konfrontation, sofern es dazu käme, heraushalten und als bloße Staffage funktionieren sollte, wurde von den Ereignissen überrumpelt, schon bevor sie stattfand. Angesichts des bevorstehenden Militärputsches hatte die Gewerkschaft der CNT, die den Großteil der Arbeiterklasse kontrollierten, ihren gewerkschaftlichen und revolutionäre Infrastruktur ins Spiel gebracht, das heißt, die Komitees in den Fabriken und Produktionszentren und das Verteidigungskomitee der einzelnen Stadtviertel. Die Fabrikkomitees wurden mit der Aufgabe betraut, die Produktionszentren zu besetzen und die Fabriksirenen heulen zu lassen, sobald die Truppen die Kasernen verließen und die Arbeiter vor der drohenden Gefahr zu warnen. Die Verteidigungskomitees sollten im Falle eines Militärputschs den Einsatz der Leute koordinieren. Als dann der Militärputsch stattfand, hielten die Fabrikkomitees, nachdem sie der Arbeiter mit dem Lärm der Sirenen gewarnt hatten, die Fabriken besetzt, und die Verteidigungskomitees verbandeten sich in Angriffs- und Verteidigungsorgane der Arbeiter gegen die Aufständischen. Aufgrund derselben Dialektik der Ereignisse waren die Fabrik- und Verteidigungskomitees bald Herren der Lage. Die Hauptzentren der Metallindustrie traten in Aktion, indem sie Lastwagen panzerten und Handgranaten herstellten. Die Elektrizitäts- und Gaswerke, die Telefonzentrale, das Hauptpostamt und das Telegrafenamt wurden noch in derselben Nacht vom 19. auf den 20. Juli unter Arbeiterkontrolle gebracht. Als die Kämpfe am Nachmittag des 20. Juli vorüber waren, hatten die Arbeiter ganz Barcelona unter Kontrolle, sowohl die Produktionsmittel, die großen Geschäfte und so weiter. Auch hinsichtlich seines Kriegs- und Verteidigungspotenzials, das sich im bewaffneten Volk ausdrückte, in dem auch die Sicherheitskräfte Generalität aufgegangen waren, das heißt Mitglieder der Guardia de Assalto, der Guardia Civil und Teile des Militärs, die hinter der Republik standen. Ohne ein klares Bewusstsein über das Ausmaß des Geschehens zu haben, bildete de facto das Netzwerk aus Fabrikkomitees, Verteidigungskomitees, Barrikaden und Arbeiterkontrollen an den Zufahrtsstraßen der Stadt in seiner Gesamtheit die Substanz, die Lebensader der Welt, die eben aus dem revolutionären Impuls herausgeboren wurde. Für mich war der Aufenthalt bei den Barrikaden in El Clot von großer Wichtigkeit. Dort erlebte ich Momente, die sich mir tief ins Gedächtnis eingebrannt haben. Er beschreibt auch noch die größte Massendemonstration, die es in Spanien gegeben hat, bevor Franco gewonnen hat, nämlich die Beerdigung Dorotis, ungefähr 500.000 Menschen nahmen an der Beerdigung von Dorothy teil. Er beschreibt aber auch gleichzeitig, wie sowohl Teile der CNT als auch Teile der Stalinisten und Teile der Regierung versucht haben, diese Beerdigung als ein Akt ihrer Solidarität mitzugestalten. Und er beschreibt aber auch sehr eindringlich, wie die Arbeiter das Ganze überrennen. Also die Leute waren also über Dorothys Tod so schockiert und so im Trauer, dass sie keinerlei Ordnung oder auch die Reden, die gehalten werden sollten, das funktioniert da alles nicht. Und er beschreibt das also, wie diese so eine Masse von 500.000 Menschen nochmal durch Barcelona marschiert. Und auch gleichzeitig war den Leuten aber auch schon bewusst, also so beschreibt er das auch, es war eigentlich schon bewusst, jetzt ist der spanische Bürgerkrieg, ist, also die Errungenschaften der Anarchisten, ist definitiv verloren gegangen. Wir müssen jetzt erstmal den Bürgerkrieg gewinnen, also es wurde mehr eine Kriegspolitik betrieben, als eine Politik, um die befreiten Gebiete irgendwie neu zu organisieren, neu zu halten. Ja, bekanntlich, wir wissen ja, die Geschichte endet, der spanische Bürgerkrieg wird verloren. Der spanische Bürgerkrieg forderte je nach Quellen 150.000 bis 500.000 Tote, also nur Bürgerkriegsopfer. Über 270.000 Menschen gerieten in Gefangenschaft. 190.000 wurden bis 1944 hingerichtet. Die Hinrichtungen waren so schlimm, dass sich sogar der italienische Konsul von Barcelona, also Italien war ja ein Verbündeter von Franco, aber selbst der italienische Konsul beklagt sich bei seiner Regierung, dass dieses Massenmorden eine Unerträglichkeit angenommen hat. Also allein in Barcelona wurden jeden Tag 200 Leute hingerichtet. Und ca. 400.000 Menschen gingen ins Exil, und unter anderem zum Beispiel die berühmte 28. Division, also die berühmte Kolonne Durruti, die ja auch irgendwann mal in das Militär eingegliedert war und dann nicht mehr Kolonne Durruti hieß, sondern 28. Division.
Mi pueblo dijo el jornalero al amo.
En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo.
Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos, la riego con mi sudor, la trabajo con mis manos.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo.
Pero dime, compañero, si estas tierras son del amo, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado, porque nunca lo hemos visto trabajando en el arado.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado escribo yo.
Con mi arado abro los surcos, con mi arado. Tierra de miseria y de sudor, páginas sobre la tierra de miseria y de sudor.
Ja, das war der erste Teil der Buchpräsentation und Lesung der Biografie von Abel Paz. Den zweiten Teil, in dem dann der dritte und der vierte Band behandelt wird, gibt es dann an einem Sonntag im Jänner, also nächstes Jahr. Es wird auf der Homepage auch die Bibliografie geben, also noch einmal die Buchtitel für die, die gerne weiterlesen möchten, und den Verlag und so weiter. Jetzt noch einen Hinweis. Nächste Woche, am Mittwoch, das ist der 29.12., gibt es wieder eine Veranstaltung in der Anarchistischen Bibliothek, und zwar eine Lesung und eine Diskussion zu und über das Buch Anarchismus weltweit von einem der Autoren, wo, also in diesem Buch sind zum Großteil Interviews von Anarchistinnen, man kann wirklich sagen rund um den Globus, was sehr spannend ist, weil man eben auch sehr verschiedene Schwerpunkte und dergleichen dabei erkennt. Und darum geht es also nächsten Mittwoch ab 19 Uhr in der Anarchistischen Bibliothek Lerchenfelder Straße 124 bis 126.
Und für die, die das nicht tun wollen, nächsten Mittwoch gibt es im Bahö Magazin im Loligo, also in der Fischerstiege im ersten Bezirk, in antiklerikale Lesungen und Punsch, auch um 19 Uhr. Also quasi, schauen wir mal, wie viele Leute kommen zu einer und wie viele gehen zu anderen.
Also, weil auch wenn irgendwie so Feiertage sind, die...
So eine Fülle an Angebote.
Genau.
Das war es für heute. Also danke fürs Zuhören und ciao, bis nächstes Mal.
Macht's gut.